SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Sabine Hackländer. Es ist ein alljährlich wiederkehrendes Ritual. Die Rede des oder der EU-Kommissionschefin zur Lage der Europäischen Union. In diesem Fall also Ursula von der Leyen als aktuelle Amtsinhaberin zu den drängendsten Problemen unserer Zeit. Insofern waren der Ukraine-Krieg, die Energiekrise und der dringende Appell zum Zusammenstehen heute wohl die wichtigsten Punkte auf dem Redezettel der Kommissionspräsidentin, die sich zudem einen prominenten Gast an ihre Seite geholt hatte, die Frau des ukrainischen Präsidenten. Aus Straßburg berichtet Astrid Korall.
Ursula von der Leyen war in den Farben der Ukraine gekleidet, blaue Bluse, gelber Blazer und betonte in ihrer Rede zur Lage der Europäischen Union, dass man das Land weiter unterstützen werde. Heute noch reist die Kommissionspräsidentin nach Kiew, um mit Präsident Zelensky unter anderem über einen Zugang der Ukraine zum europäischen Binnenmarkt zu sprechen. Für den Wiederaufbau ukrainischer Schulen will die EU laut von der Leyen 100 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Mit Blick auf Russland erklärte sie, dass das Land auf absehbare Zeit nicht mit einer Aufhebung der EU-Sanktionen rechnen könne. Allerdings, um sie zu verlängern, müssen immer alle 27 Mitgliedstaaten zustimmen. Von der Leyen ging auch auf die hohen Energiepreise ein und wiederholte die Idee, übermäßige Gewinne von bestimmten Energiefirmen abzuschöpfen und an Bürger und Unternehmen weiterzugeben. Der Vorschlag, so rechnete sie vor, werde mehr als 140 Milliarden Euro für die Mitgliedstaaten bringen.
Ursula von der Leyens Rede zur Lage der Union. Und die Energiepreise sind auch später am Tag nochmal Thema in Brüssel, dann in Form eines Gesetzesvorschlags, den die Kommission vorlegen will. Da geht es unter anderem um die Möglichkeit, übermäßige Gewinne von Energiekonzernen abschöpfen zu können, bei uns auch bekannt als Übergewinnsteuer. Ein Vorschlag, der äußerst umstritten ist und das zu Recht, findet jedenfalls der Ökonom und Vizepräsident des Instituts für Weltwirtschaft, Stefan Kotz, heute Morgen bei uns im Interview.
Es darf nicht darauf hinauslaufen, dass wir eine Situation bekommen, wo der Staat immer dann sich an den Gewinnen beteiligt, wenn die gerade sprudeln und ansonsten sich zurückhält. Es gibt zwei Fehler, die man in der Marktwirtschaft machen kann, nämlich zu sagen, Gewinne können privatisiert und Verluste sozialisiert werden. Und umgekehrt darf es aber auch nicht sein, dass nur Gewinne sozialisiert werden und auf den Verlusten dürfen dann die Privaten sitzen bleiben. Also beides muss sauber austariert werden. Da hilft es uns eben, dass wir uns überlegen, jetzt gerade im Strommarkt, dass wir zum Teil so hohe Preise haben, dass damit auch die Fixkosten wie das Netzentgelt in Frage, um hier zu kürzen. Da gibt es auch schon Ideen der Bundesregierung, die in diese Richtung gehen. Man will da den Anstieg der Netzentgelte abfedern. Und hier könnte man nach ökonomischen Kriterien dazu kommen, dass die Preise sinken und trotzdem Investitionssicherheit gewahrt ist.
Sagt der Vizepräsident des Instituts für Weltwirtschaft Stefan Kotz in SWR aktuell. Wie auch immer man zu Preisdeckel und Übergewinnsteuer steht, jedes Mal geht es ganz grundsätzlich darum, die gestiegenen Lebenshaltungskosten bezahlbar zu halten. Das gilt natürlich im Besonderen für Menschen, die Hartz IV beziehen. Für sie ändern sich ab nächstem Jahr zwei Dinge. Zum einen der Name dieser Grundsicherung, statt Hartz IV ist dann vom Bürgergeld die Rede, und zum anderen der Betrag, der ausgezahlt wird. Anita Fünffinger mit den Einzelheiten.
Für die einen ist es viel zu wenig, für die anderen zementiert das neue Bürgergeld erst recht Langzeitarbeitslosigkeit. So sehen das die Arbeitgeber, aber auch in der Union gibt es Kritik. CDU-Vize Carsten Linnemann findet es nicht richtig, dass der Staat auch beim Bürgergeld weiterhin die vollen Heizkosten übernimmt, während andere sparen müssen. Er empfiehlt in der Bild-Zeitung eine Obergrenze, die sich an Durchschnittswerten orientiert. Die Heiz- und Wohnkosten übernimmt der Staat zusätzlich zum Bürgergeld. Das soll nun um 50 Euro steigen, was Sozialverbände für viel zu wenig halten. Die Betroffenen litten besonders unter den gestiegenen Preisen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil musste mit seinem Entwurf die Mitte finden und verteidigt im ARD-Morgenmagazin das SPD-Prestigeprojekt.
Und wir machen eins nicht, was mich auch in der Debatte stört. Wir spielen jetzt nicht Geringverdiener gegen Bedürftige aus. Es ist wichtig, dass Arbeit sich lohnt. Deshalb haben wir den Mindestlohn erhöht. Deshalb gibt es Wohngeld und auch eine Senkung von Sozialversicherungsbeiträgen. Aber wir müssen gerade in diesen Zeiten die gesamte Gesellschaft im Blick haben.
Man wolle nicht Armut verwalten, sondern Menschen in Arbeit bringen, sagt Heil. Er betont, auch im neuen System seien Sanktionen möglich. In der ersten Zeit aber gehe es darum, dass Jobcenter und Betroffene erst einmal Vereinbarungen treffen, wohin es gehen soll. Viele Langzeitarbeitslose hätten keine abgeschlossene Berufsausbildung. Für sie soll es nun eine Weiterbildungsprämie in Höhe von 150 Euro geben. Das neue Bürgergeld nimmt heute im Kabinett seine erste Hürde. Am 1. Januar soll es in Kraft treten.
Mit ganz anderen Summen als beim Bürgergeld hat der US-Konzern Google gerade zu tun. Das Unternehmen wollte am EU-Gericht in Luxemburg erreichen, dass ihm eine Milliardenstrafe der EU-Kommission gestrichen würde. Das ist allerdings nicht wirklich geglückt. Jedenfalls entschieden die Luxemburger Richter in ihrem Urteil heute Morgen, die ursprünglich auf 4,3 Milliarden Euro festgesetzte Strafe leicht auf 4,1 Milliarden zu reduzieren. Ansonsten wurde die Entscheidung von 2018 voll und ganz bestätigt, die besagt, dass Google den Herstellern von Android-Smartphones und Betreibern von Mobilfunknetzen rechtswidrige Vorgaben gemacht habe und damit missbräuchlich die marktbeherrschende Stellung seiner Suchmaschine festigen wollte. Ein anderes Thema. Die Deutsche Bahn rüstet ihre Fahrzeugflotte weiter auf. Am Vormittag hat der Konzern den neuen ICEL vorgestellt. Carsten Zumack.
Der Zug besteht aus 17 Wagen, ist gut 250 Meter lang und bis zu 230 Stundenkilometer schnell. Eine Besonderheit ist der stufenlose Ein- und Ausstieg. 562 Sitzplätze bietet der ICEL. Der Zug kommt vom spanischen Hersteller Talgo. Der milliardenschwere Auftrag umfasst insgesamt 100 Züge. Der Einsatzstart dieser neuen ICE-Generation verschiebt sich wegen Lieferkettenverzögerungen, allerdings vom kommenden Jahr auf Herbst 2024. Zunächst sollen die Züge auf der Strecke Berlin-Hannover-Amsterdam unterwegs sein, dort die jahrzehntealten Intercity-Fahrzeuge ersetzen. Später sollen touristische Verbindungen Richtung Sylt und Oberstdorf hinzukommen.
Fokus Südwest.
Sie sollen schwerste Straftaten begangen haben, die rockerähnliche Gruppierung United Tribunes, weshalb Bundesinnenministerin Nancy Faeser die Gruppe nun verboten hat. Also gab es heute bundesweit Razzien, auch in Baden-Württemberg. Knut Bauer.
Mehr als 100 Beamte aus den Polizeipräsidien Konstanz, Pforzheim, Ulm und Reutlingen waren nach Angaben des baden-württembergischen Innenministeriums im Einsatz. Bei der Durchsuchung von 5 Privatwohnungen und Vereinsräumen seien den Mitgliedern der United Tribunes Verbotsverfügungen ausgehändigt worden. Die rockerähnliche Gruppierung war 2004 in Villingen-Schwenningen gegründet worden und in Baden-Württemberg seither vor allem durch Menschenhandel und illegale Prostitution in Erscheinung getreten, sowie durch Drogenhandel und Körperverletzungsdelikte. Innenminister Strobel bezeichnete das Verbot der United Tribunes als weiteren bedeutsamen Schlag gegen die organisierte Rockerkriminalität.
Wochenlang hatte es im Sommer Schwierigkeiten gegeben. Jetzt hat sich die Lage für Frachtschiffe auf dem Mittelrhein zumindest etwas entspannt. Nach Angaben der Bundesanstalt für Gewässerkunde können die Schiffe nach den jüngsten Regenfällen wieder mehr laden als bislang. Es sei aber nicht zu erwarten, dass die Wasserstände deutlich stiegen. Andrea Kaltheier berichtet.
Dazu brauche es mehrere Tage Landregen. Auch in den Rheinhäfen wie in Bendorf ist die Lage zwar entspannter als zuletzt, aber noch lange nicht normal. Ein Sprecher der Bendorfer Umschlag- und Speditions GmbH sagte, die Frachtschiffe könnten zwar im Schnitt jeweils 700 bis 800 Tonnen mehr laden als in den Niedrigwasserwochen, das sei aber noch nicht der Normalzustand. Bei der Personenschifffahrt, wie etwa bei der Marksburg-Schifffahrt Vomfell, sieht das anders aus. Das Ausflugsschiff La Paloma kann jetzt wieder den Steiger in Oberlahnstein anfahren. Das war bei dem Niedrigwasser nicht möglich.
Und sonst so?
Großbritannien ist weiterhin hauptsächlich mit den Nachwehen des Thronwechsels und der Beisetzung der verstorbenen Queen beschäftigt. Dabei beschäftigen sich einige Menschen allerdings gerne auch mit den, nennen wir es mal, ganz trivialen Bedürfnissen, Lebensgewohnheiten und wohl auch Schwächen des neuen Königs Charles III. Dazu wurden in dieser Woche Enthüllungen ehemaliger Angestellter neu aufgewärmt, die diese bereits vor einigen Jahren der geneigten Öffentlichkeit anvertraut hatten. Unter anderem 5 angebliche Outfitwechsel pro Tag, gebügelte Schnürsenkel und ein eigener und immer für Charles mitgeführter Toilettensitz. Also alles nicht sehr schmeichelhafte Details, die sich nun zum sogenannten Tintenfass-Gate vom Wochenende gesellen, als Charles bei laufender Kamera während seiner Proklamation einen Palastangestellten rüde abkanzelte, weil dieser ein Tintenfass nicht rechtzeitig zur Seite gestellt hatte. Fragt sich also erstens, wie arrogant ist dieser König? Und zweitens, Wie viel Befriedigung und Genugtuung verschafft es uns, an solchen mutmaßlichen Verfehlungen und Spleens zu ergötzen?
SWR aktuell Infodate.
Auch für Ihren Sprachassistenten.
Morgens, mittags und abends.